Ich finde, der größte Wandel passiert ja mal dann, wenn es schmerzhaft wird für Unternehmen. Okay, organischer Content bricht ein. Was mache ich jetzt? Facebook killt den Organic Reach. Shit, was machen wir jetzt? Ja.
Let's talk about social. Der Podcast für digitales Marketing und Social Media.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk About Social. Nachdem wir letzte Woche ausführlich über Datenschutz und die Besucher unserer Webseite gesprochen haben, was wir dort tracken dürfen und was nicht, kamen jetzt einige Studien raus, die sagen, wir brauchen uns darüber gar keine Sorgen mehr machen, denn organischer Traffic auf unsere Webseiten ist komplett tot. Weder Social bringt noch was, noch Google bringt organischen Traffic. Darüber wollen wir heute sprechen. Ist das alles wahr? Was macht man, wenn man keinen organischen Traffic mehr hat? Und was bedeutet das eigentlich für das Tracking? Jetzt aber erstmal die News.
Die News. Wenn Bots statt Schuhe Bilder kaufen, der kleine Laden Bonkers aus Frankfurt wehrt sich jetzt gegen den Drop-Hype. Weil Bots bei exklusiven Veröffentlichungen regelmäßig den Server des Online-Shops lahmlegten, verkaufen die Frankfurter Jungs nun Bilder von den Sneakern und nehmen so manchmal mehr ein als durch den regulären Verkauf. Mehr Einnahmen für Pinterest. Auch Pinterest hat seine Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht und die sagen 62% mehr Einnahmen als im Jahr zuvor. Das liegt vor allem an den vielen Neuerungen, die das Unternehmen in diesem Jahr eingeführt hat. Laut Prognosen wird Pinterest in diesem Jahr erstmals die 1 Milliarde an Werbeeinnahmen knacken. Wie sich die Plattform weiterentwickelt und ob sie auch in Deutschland ihre Bedeutung für Marketing ausbauen kann, bleibt interessant. Immer mehr AR-Lenses auf Snapchat. AR-Features bescheren Snapchat immer mehr Wachstum. Laut Angaben des Unternehmens spielen täglich rund 70 Millionen Nutzer mit den AR-Filtern. Nach Burger King und Game of Thrones nutzt jetzt Jack in the Box diese Funktion und lässt seine Kunden einen virtuellen Burger bauen. Wer den dann auf der Wettbewerbsseite teilt, kann nicht nur einen $250-Gutschein gewinnen, sondern seinen Burger auch im realen Leben essen. Snapchat vs. TikTok. Es bleibt ein spannender Kampf um die Nachfolge des Social-Media-Throns. Wie immer sind alle News in den Shownotes verlinkt.
Hallo, heute sind nur Chris und ich dabei und wir sprechen über den Tod von organischem Content. Chris, jetzt kamen einige Studien raus, die gesagt haben, organischer Traffic ist tot. Was ist denn überhaupt organischer Traffic? Wie kann man den denn genau beschreiben?
Ja, was heißt genau beschreiben? Ich glaube, so viel steckt ja da nicht hinter. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Aber wenn ich von organischem Traffic spreche, dann meine ich normalerweise halt nicht beworbenen. Und alles andere ist eben beworbener Traffic. Also da fliegt dann Geld für die Bewerbung drauf.
Okay, das heißt einfach Besucher, die ohne irgendwie eine Werbung gesehen haben, auf meine Webseite kommen.
Genau, beziehungsweise Content, den ich halt einfach rausschalte, ohne dass ich ihn nochmal zusätzlich bewerbe.
Okay, da es jetzt so viele Studien dazu gibt und aus unterschiedlichen Betrachtungswinkeln, werden wir heute mal nicht die einzelnen Studien hinterfragen, wie wir es sonst immer machen, sondern mal davon ausgehen, dass die Aussage einigermaßen stimmt. Wir reden auch nur von einem Rückgang um 8% oder vielleicht sagen wir 10%. Die Frage ist jetzt natürlich, lohnt sich organischer Content noch? Und soll ich nicht einfach alles in Ads stecken und mein Werbebudget nur darauf verwenden, Leute auf meine Seite zu führen? Und dazu fand ich ganz interessant eine Aussage von einem Artikel, die gesagt haben, okay, warum es weniger organischen Traffic gibt, ist, weil mehr Leute in Ads investieren, um Links auf Webseiten zu führen und gar nicht mehr so viele organische Links verbreiten. Siehst du das auch so, Chris?
Also das ist bestimmt einer der Punkte, auf jeden Fall. Ich glaube halt, dass dadurch, dass eben so viel Geld in Werbung investiert wird, verändert sich einfach das Konsumverhalten. Also ich kenne das halt aus meinem näheren Umfeld, auch aus dem, was wir generell halt bei unseren Kunden beobachten, aber eben auch von mir persönlich. Ich gehe halt nicht mehr auf Unternehmens-Facebook-Pages und schaue mir halt an, was die da irgendwie für neue Inhalte haben. Also höchstens, wenn ich wirklich irgendwie, sagen wir, einem kleinen lokalen Restaurant folge, von dem ich weiß, okay, wenn ich irgendwas wissen will, was da jetzt gerade für saisonale Angebote sind oder ob es jetzt irgendwas Spezielles zu Weihnachten gibt oder so, dann ist die Facebook-Seite meine einzige Chance, irgendetwas dazu zu erfahren. Aber normalerweise bei den meisten Unternehmen sind wir es halt gewohnt, dass die mit dem Content auf uns drauf zukommen, dass wir Werbung in unseren Feeds sehen, dass wir Posts von denen in unserem Feed sehen. Und ich glaube, das ist halt hier der springende Punkt. Wir sind als Konsumenten halt viel mehr darauf ausgerichtet, dass Marken mit uns in direkte Interaktion treten und wir diese Interaktion gar nicht großartig suchen müssen. Und ich denke, das ist halt was in, also in vielen Studien so ein bisschen untergeht. Da habe ich ehrlich gesagt gestaunt, weil der Pfad von ich konsumiere meinen Feed, klicke dann auf irgendeinen Link, der mich tatsächlich zu, sagen wir eben, einer Facebook-Page bringt und gehe dann von dieser Facebook-Page auf die tatsächliche Website oder auf irgendein Produkt oder so, dass der zurückgeht, das kann, glaube ich, jeder für sich selbst bestätigen.
Ja, ich glaube, was man halt viel beobachtet, ist, wir sehen einfach, die Performance von Inhalten ist besser, wenn ich sie für die Plattformen passend zuschneide und dort konsumierbar mache.
Ja, genau.
Und Leute auf die eigene Webseite führen, ist tatsächlich ein Akt mittlerweile. Ne? Also jemanden, das ist ja schon Produktkauf ist. Also man muss einen Grund haben, warum ich die Webseite besuche. Was früher halt war, hey, um überhaupt Inhalte, den Blog zu lesen und so weiter, muss ich die Webseite haben. Aber heutzutage habe ich, ich kann das alles konsumieren auf der Plattform. Ich frage mich fast ein bisschen, ob man den organischen Traffic gedacht nicht erweitern sollte auf, wie viele Leute sehen meinen Content in den Social-Kanälen und die gar nicht mehr so losgelöst von mir und meiner Webseite zu betrachten, sondern das einfach als Teil meines Online-Auftrittes zu betrachten.
Ja, also auf jeden Fall, wenn es darum geht, Besucher auf die eigene Website zu kriegen. Ich glaube halt, organischer Content hat einen hohen oder differenziert sich halt ganz stark von anderen Inhalten, wenn es darum geht, zu entertainen. Also wirklich zu unterhalten im Sinne von, wir rufen den Postillon auf, um eben ganz speziell die Artikel vom Postillon lesen zu können. Bei anderen Nachrichtenblättern oder Satiremagazinen oder so fällt es uns vielleicht halt oder ist es nicht so ein individueller Charakter. Also ich würde mal behaupten, dass die meisten Menschen eher damit einverstanden wären, in ihrem Newsfeed Artikel vom Spiegel, FAZ und anderen Blättern halt irgendwie zu aggregieren, ohne dass sie dann entscheiden mussten oder unterscheiden müssten, okay, von wo kommt dieser Artikel jetzt eigentlich? Aber bei sehr uniken Magazinen, wo man dann sagt, okay, ich gehe dahin, um ganz speziell eben einfach deren Style zu konsumieren, deren Inhalte so zu lesen, wie die es eben für mich angedacht haben. Da gehe ich dann eben lieber explizit tatsächlich auf die Seite dieser Magazine. Und ich glaube, bei Social Media Content ist es genauso. Es gibt Seiten, auf die gehen wir, weil wir konkret nach diesen Inhalten suchen, weil wir konkret diese Inhalte sehen wollen. Und manchmal bringt uns der ein oder andere Post dann tatsächlich auch auf die Website des dahinterstehenden Unternehmens. Aber wir gehen auf die Facebook-Seite, um konkret eben diese Inhalte dort zu sehen. Und alle
historisch
anderen,
Ja. Mhm.
Alle anderen Sachen, die halt so uns erreichen, die also von dem Unternehmen veröffentlicht werden und uns erreichen, die erreichen uns eher so sekundär. Also wir suchen nicht explizit danach, sondern die erscheinen halt auf unserem Radar. Einfach, wir sind mit dem Unternehmen generell eben verbunden oder wir suchen generell irgendwie nach Inhalten in diesem Bereich. Und dann sind wir es halt gewohnt, dass die Tools, die wir benutzen, also insbesondere natürlich die sozialen Netzwerke, uns mit den Inhalten versorgen, die uns tatsächlich interessieren. Und weil das so bequem ist und weil das so convenient ist und so einfach und so schnell und ich brauche mir auch um die Individualisierung keine Gedanken machen, das macht auch das Netzwerk für mich, ist es halt einfach, glaube ich, mittlerweile der Haupttreiber unseres Konsumverhaltens geworden.
Interessanterweise, wenn man es jetzt mal historisch betrachtet, du hattest deinen normalen Shop, in dein Ladengeschäft, wo die Leute hingekommen sind und haben dort Produkte eingekauft. Dann kam das Digitale dazu. Und plötzlich sind weniger Leute in dein Geschäft gekommen. Wenn du aber einen Online-Shop hattest, hieß es nicht unbedingt, dass du weniger Umsatz hattest. Und ähnlich sehe ich es mit diesen Social-Media-Portalen. Ne? Die Webseite ist quasi das Ladengeschäft. Und jetzt kommen immer weniger Leute direkt in das Ladengeschäft hinein. Die konsumieren jetzt eben und kaufen potenziell über andere Plattformen. Die Aufmerksamkeit wandert zwar und wir müssen lernen, wie wir als Unternehmen auf den jeweiligen Plattformen unsere Käufe tätigen können oder unsere Verkäufe tätigen können oder unsere Kunden unterhalten können. Und was mit den anderen Kanälen passiert, zum Beispiel mit der Webseite, zum Beispiel mit dem Ladengeschäft, da müssen halt neue Konzepte her. Wie bringe ich Leute jetzt in mein Ladengeschäft? Was ist zum einen der Vorteil für den Kunden und wie kann ich dort mein Upsell machen oder noch mehr verkaufen? Genauso ist es mit der Webseite. Eine Webseite braucht jetzt mittlerweile nicht mehr nur eine flache Präsentation des Unternehmens sein. Da muss mittlerweile irgendwas passieren, dass ich da hinkommen möchte.
100 Pro. Und ich glaube, hier liegt eben die Power. Ich beobachte das verstärkt auch, dass Unternehmen natürlich, und das sagen ja auch die Studien, die wir uns angeschaut haben, Geld in Content stecken und auch in die aufwendige Produktion von Content stecken, der anschließend über Werbeanzeigen geschaltet werden kann und rausgespielt werden kann. Vor dem Hintergrund, dass sie natürlich mit jeder Werbeanzeige, in die Geld fließt, am Ende auch einen gewissen Profit sehen wollen. Das kann Awareness sein, die sie eben durch die Veröffentlichung ihrer Inhalte generieren. Das kann tatsächlich am Ende eben buchstäblich eine Summe sein, die dadurch eingenommen wird, dass eben bestimmte Produkte oder Dienstleistungen beworben werden. Das können einfach Leads sein, die mit dem Unternehmen in Kontakt treten. Es können unterschiedliche Ziele sein, aber das Unternehmen erwartet eben einen bestimmten Profit. Ich gebe Geld aus und ich möchte damit mit dieser Ausgabe, mit diesem Investment etwas erreichen. Okay, geschenkt. Ne? Das ist ein logischer Ansatz, das macht doch total Sinn. Organischer Content ist jetzt in der Hinsicht extrem mächtig, als dass Unternehmen, die wirklich Zeit und gegebenenfalls eben auch Geld in die, nicht nur in die Produktion von hochwertigem organischem Content, sondern insbesondere auch in das Kurieren von diesen Inhalten investieren, dass die es schaffen, sich ein Portfolio aufzubauen oder sich eine Plattform aufzubauen, die einerseits wirklich einen Wiedererkennungswert hat, also die steht wirklich für sich und User werden auch ohne, dass sie Awareness-Kampagnen konsumieren müssen oder irgendwie Werbung sehen müssen, werden einfach dieses Unternehmen an verschiedenen Stellen wiedersehen. Und das Unternehmen zeichnet natürlich ein ziemlich klares Bild von sich selbst. Es baut eben einfach eine sehr starke Identität auf und kommuniziert die nach außen. Das heißt, ich weiß also, wenn ich mich mit Marke XY beschäftige oder wenn ich auf die Facebook-Seite von Marke XY gehe, dann finde ich Inhalte in dem und dem Style, mit dem und dem Motto oder unter dem und dem Thema, mit den und den Inhalten. Und das kann halt einfach für eine Zielgruppe, die wirklich auch auf das Angebot anspringt, mega mächtig sein. Also, denn dann habe ich es wirklich geschafft, dass ein Unternehmen zu mir kommt, dass der Konsument zu mir kommt, der Konsument ergreift die Initiative und möchte mit mir als Marke in Interaktion treten und ich brauche jetzt in Anführungsstrichen nur noch bedienen. Aber die Überzeugungsleistung, die fällt halt hier weg, weil ich durch dieses kontinuierliche, routinierte Veröffentlichen von hochwertigem, unterhaltsamen und vor allem aber eben mit mir verbundenem Content wirklich eine Plattform aufgebaut habe, mit der Kunden schon von Anfang an gern interagieren.
Das Interessante hier dran, ich finde, der größte Wandel passiert ja mal dann, wenn es schmerzhaft wird für Unternehmen. Okay, organischer Content bricht ein, was mache ich jetzt? Facebook killt den Organic Reach, shit, was machen wir jetzt? Ja. Wir können jetzt nur noch paid machen. Was aber viele, ich finde, Content ist immer so, wird oft als so Ausrede hingestellt, sich nicht mit seiner Community auseinandersetzen zu müssen. Okay, wir müssen nur dieses eine coole Video produzieren, dann kommen die Leute schon und kaufen. Mhm. Was wir aus dem Ladengeschäft ja wissen und gelernt haben, warum komme ich in bestimmte Geschäfte immer wieder? Natürlich, weil es Produkte gibt, die besonders gut sind und die ich vielleicht online nicht erwerben kann. Aber wenn der Typ hinterm Tresen oder der Berater mit mir quatscht und ich zudem eine persönliche Bindung aufbaue, dann komme ich halt auch mal so vorbei, wenn ich mal wieder dran denke oder wenn ich dran vorbeilaufe an einem Ladengeschäft. Und ähnlich ist es mit einer Webseite. Natürlich muss der Content mich immer da wieder dran erinnern an das Unternehmen und den muss ich organisch oder paid ausspielen, klar. Aber ich muss dann den Nutzer an mich binden und das ist, finde ich, ist Community Management zum Beispiel ein Weg dahin oder auch Dialogmarketing. Dieser Austausch mit dem Kunden, das ist etwas, was Unternehmen aus meiner Perspektive immer noch zu stark unterschätzen, wie sie, selbst wenn 8% weniger organischer Traffic kommt, trotzdem diesen Traffic besser verwerten können. Und das ist das, was du auch meinst mit Identität aufbauen und so. Es geht darum, Kunden über den Preis eines Produktes hinaus für einen auf einen aufmerksam zu machen. Und das ist, was viele Unternehmen noch unterschätzen.
Absolut. Und ich glaube, man kann sogar noch weitergehen. Es geht im weitesten Sinne darum, du hast es ganz schön gesagt, also die Analogie, finde ich, zum Einzelhandel funktioniert ja sehr gut. Man geht eben in die Läden, in die man regelmäßig geht, weil man mit den Konstanten sympathisiert. Also ich weiß einfach, in welchen Regalen finde ich welche Produkte. Ich weiß, die haben diesen speziellen Wein, den ich suche. Oder ich weiß sogar, dass wenn ich Produkt XY nicht finde, dann gehe ich einfach kurz eben zum Inhaber hin und frage den mal, ob er das nicht mal bestellen kann für nächste Woche. Und dann soll er mir einmal Bescheid geben, wenn das da ist. Also es ist die Nähe, das ist das, was du gerade sagtest, dieser Austausch. Ich kann mit Personen interagieren. Ich weiß, da steht ja irgendwie ein Gesicht dahinter. Das ist nicht einfach irgendwie so ein komplett automatisiert gesteuerter Nachtschalter oder so. Und ich gehe dahin, weil ich mich einfach an bestimmte, an bestimmte feste Informationen gebunden habe. Ich mag die Art und Weise, wie die Regale arrangiert sind. Ich weiß, wo welche Produkte stehen. Ich kenne mich mit dem Sortiment eben gut aus. Ich habe nie das Gefühl, ich habe einen Supermarkt bei mir um die Ecke, da gehe ich unheimlich ungern hin. Nein, der ist ganz nah. Also es ist wirklich der nächste Supermarkt bei mir und ich gehe da unheimlich ungern hin, weil ich nie weiß, ob ich die Sachen kriege, die auf meiner Liste stehen, weil das ganze Inventar, obwohl sich das von der Breite her nicht ändert, also es ist nicht so, dass die ständig neue Produkte haben, aber du weißt halt nie, welches Produkt gerade alle ist. Und es ist ständig irgendetwas alles. Es ist einfach komplett unberechenbar. Und weil mir da einfach diese Verlässlichkeit fehlt, gehe ich da selten hin oder einfach unheimlich ungern hin. Wenn du aber mit einem Unternehmen generell bestimmte Werte verbindest oder da Emotionen mit verbindest und die über eine gewisse Zeit lang, dadurch, dass sie konstant auf dich einprasseln, eben immer weiter ausgebaut werden, kann das was ganz Tolles sein. Deswegen Community Management und so auch Dialogmarketing, also die Möglichkeit, die Chance zu nutzen, mit dem Kunden im Austausch zu stehen und ihm eben diese Werte, diese Emotionen mitzugeben, die dich als Unternehmen, dich als Marke identifizieren, glaube ich, ist halt die Riesenchance, die du mit organischem Content initiieren und mit deinem Community Management dann halt wirklich langfristig auch pflegen und nähern kannst.
Und auch hier wieder, man braucht bloß in die Vergangenheit zurückgucken. Als Aldi, 1923 oder so aufmachte und zum ersten Mal so Lebensmittelgeschäfte kamen, die Produkte einfach in die Regale geballert haben, und gar nicht mehr wie auf dem Markt irgendwie schön kuriert und du kennst den Marktschreier oder den Händler noch persönlich, sondern das einfach über Deutschland weit hinweg gibt es in jedem Laden dieselbe Produktpalette zum größten Teil und wie du sagst, verlässlich, dafür aber halt nicht kuratiert oder irgendwie, sondern einfach, hier sind unsere Produkte, nehmt's oder nicht und kein Berater mehr im Laden. Dann kam online dazu, in der Lebensmittelbranche ist es aktuell noch nicht ganz so krass, dass die so viel abgeräumt werden, aber wenn wir uns die Bücherbranche angucken, da kam dann Amazon dazu und plötzlich konnte ich das Buch auch online bestellen. Und dann war die Buchbranche so, huch, was machen wir denn jetzt? Und ein Haufen kleine Buchläden sind pleite gegangen, weil sie daran gescheitert sind zu verstehen, ihre Leistung besteht nicht darin, das Buch zu verkaufen. Ihre Leistung besteht darin, mit dem Kunden sich auszutauschen, über die Bücher zu sprechen, ihnen Bücher zu empfehlen, sie für Neues aufmerksam zu machen. Weil was Amazon natürlich nie gemacht hat, ist, die Kunden irgendwie beraten hat. Was dann so, Kunden, die das gekauft haben, kaufen auch das. Das war quasi die technologische, genau, das waren dann Feature, die das ersetzt haben. Und das ist nichts anderes, was wir jetzt mit den Webseiten erleben. Immer weniger Leute kommen auf die Webseiten, weil jetzt andere Plattformen wieder interessanter werden. Und Social wird genauso irgendwann, wenn alle nur noch im Dialog miteinander sich austauschen und noch darüber Content miteinander teilen, dann werden alle der Zeit nachtrauen, in der man bei Social Media auf kostenlosen Plattformen kostenlos Inhalte verbreiten konnte, die potenziell Millionen von Menschen sehen konnten.
Ja.
Also hier ist es auch, das Wichtigste, was entstehen muss, ist eine Bindung zum Unternehmen. Und die entsteht halt durch Austausch. Die entsteht natürlich auch durch geilen Content und so weiter und die machen coole Sachen. Aber langfristig gesehen muss ich mich mit meiner Community austauschen und der Mehrwerte bieten in irgendeiner Form. Und das zu finden, ich glaube, da reden, wenn wir jetzt über organischen Content auch reden und was kann ich denn da für Videos machen und so weiter, Natürlich muss ich da was Geiles produzieren, aber schau dir doch einfach mal an, was die Community von dir will oder machen möchte oder was denen wichtig ist. Und du wirst plötzlich ganz schnell eine Masse an Content finden, die du raushauen kannst, die die Leute auch interessiert, ohne dass du Werbung schaltest.
Das ist ein super wichtiges Learning, glaube ich. Also wir wissen, dass dieser gesponserte Content unheimlich viel bringen kann. Und dass mehr Geld investiert wird, zunehmend mehr Geld investiert wird, was natürlich zu Lasten organischen oder der Interaktionsrate mit organischem Content geht. Aber gleichzeitig wissen wir eben, dass organischer Content eine entsprechende Relevanz hat und trotzdem eben immer noch wichtig ist für Unternehmen. Insbesondere, wenn es halt um die Bindung des Kunden geht. Das Ganze in Kombination mit Dialogmarketing und eben mit verschiedenen Möglichkeiten, sich mit dem Kunden tatsächlich auszutauschen und die eigene Community halt aktiv zu halten und zu unterhalten und einfach wirklich generell nützlich zu sein, macht halt das oder rundet sozusagen das digitale Portfolio der Kundenbetreuung ab. Wenn du jetzt, sagen wir, du hast jetzt halt eine digitale Marke, die vor der großen Frage steht, wie viel von unserem Werbebudget investieren wir jetzt also in die Produktion hochwertiger, aufwendiger und am Ende natürlich conversion-optimierter Social Ads? Und wie viel von dem Content nehmen wir uns stattdessen, legen wir uns zur Seite, um damit eben hochwertigen organischen Traffic zu generieren, der sich nicht notwendigerweise auf Conversion optimieren lässt oder zumindest nicht optimiert werden soll, sondern stattdessen darauf aus ist, die Kunden besser an uns zu binden oder zum Beispiel mehr dazu anzuregen, mit uns in den Austausch zu treten, ob jetzt über Facebook-Chat oder WhatsApp oder so, sei mal dahingestellt. Würdest du jemandem raten, der also vor dieser Entscheidung steht, zu sagen, wie viel geht jetzt in Sponsored Content und wie viel geht in organischen Content rein?
Für uns ist organischer Content gleich Sponsored Content. Es ist nur eine Frage, wie viel wir auf den organischen. Ich sage jetzt mal, organischer Content ist für uns, wir investieren vielleicht 5 € auf einem Post und schieben den hauptsächlich in die Kernzielgruppe. Also vielleicht sogar die Fans der eigenen Facebook-Seite, damit sie die Inhalte sehen. Dann wählen wir daraus die Best Performer oder Champions aus, die in der eigenen Community gut funktioniert haben und passen oft, je nach Budget, die Copies nochmal an oder eventuell Texteinblendungen oder so, um es dann nochmal in erweiterte Zielgruppen auszuspielen. Und da setzen wir dann die großen Budgets ein, beziehungsweise auch dann sind es Conversion-optimierte Anzeigen. Das heißt, wir nehmen das Video und aber als Text steht drüber und jetzt 50% Sale, wenn du zuschlägst, hier klicken. Und als Creative läuft aber unser Branding-Content.
Das heißt, ihr testet das Motiv in den festgebundenen Zielgruppen, die das Unternehmen schon kennen und die mit dem Unternehmen schon interagiert haben und die dem gegebenenfalls sogar aktiv folgen. Und die Sachen, die am besten funktionieren, die erweitert ihr und spielt sie in größeren Rahmen aus, richtig?
Absolut, absolut. Und das ist aktuell möglich, wenn wir davon ausgehen, Facebook hat ein TKP von 5 bis 10 €, je nach Werbeanzeige. Lass es 20 € sein und ich erreiche 1000 Leute und habe eine signifikante Zielgruppe, die das gesehen hat und darauf irgendwie reagiert hat, interagiert hat, da noch günstiger kannst du nichts testen aktuell. Also jedes Plakat ist teurer, was du irgendwo hinhängst. Und ich denke, ich sehe das so ein bisschen wie, du hast ein Ladengeschäft und das Schaufenster ist dein Fenster zur Außenwelt tatsächlich.
Ja.
Und dann machst du da verschiedene Dinge rein und probierst mal aus. Was passiert, wenn wir nur Sale-Produkte drin haben? Was passiert, wenn wir ein richtig schickes Schaufenster haben? Was ist, wenn wir ein thematisch organisiertes Schaufenster haben nach Jahreszeiten? Und schaust dir einfach an, welche Schaufenster bringen Leute wirklich rein? Oder wo bleiben Leute davor stehen und gucken sich's an? Ich meine, du stehst ja den ganzen Tag im Laden oder deine Mitarbeiter und können gucken, wer bleibt so vorm Schaufenster stehen. Und es ist keine andere Welt online. Es sind nur ein bisschen andere Art und Weisen, wie ich auswerte, was ein Betrachten im Schaufenster ist. Aber es geht darum, die Aufmerksamkeit zu ziehen. Natürlich, ich will doch also wir sind immer noch Unternehmen, die irgendwas verkaufen wollen. Also der Kunde ist nicht dumm. Der wird jetzt nicht denken, dass du eine NGO bist, bloß weil du mal kostenlos Content raushaust. Und das ist, glaube ich, dieses Testen in immer kleineren Gruppen und dann in größere Gruppen hinausgehen, ist, denke ich, sehr wertvoll. Und auch hier bei der Content-Produktion, hier muss man wirklich, je nachdem, was es für ein Unternehmen ist und welche Corporate-Identity-Standards wichtig sind, Aber einen Inhalt erstmal mit dem Handy zu drehen und zum Beispiel zu sagen, ich schaue selber in die Kamera als Unternehmenschef und sage, bei uns sind jetzt Schuhe 30% günstiger, klicke hier und kaufe sie und probiere das aus. Oder hab irgendeine lustige Idee, die ich gerne machen würde und dreh die erstmal billig, spiel die aus, teste die und wenn die funktioniert hat, dreh die dann nochmal richtig aufwendig und den schick. Sind alles Dinge, die wir heutzutage tun können, weil die Formate und die wir rausbringen, unglaublich viel Freiraum mittlerweile liefern. Man muss halt sehr mutig sein als Unternehmen, das so zu machen. Und wenn man nur hochwertigen Content nach draußen haben will, dann und das die Identity ist, ja, dann musst du investieren. Oder dann würde ich schauen, wie kann ich hochwertigen Content on scale produzieren, anstatt irgendwie eine fette Werbung, die dann fett nach hinten losgeht.
Ja. Also hiermit öffnest du eine sehr schöne Plattform tatsächlich, in einem anderen Blickwinkel eigentlich auch auf die Performance von Sponsored Content und organischem Content. Und das ist, glaube ich, auch nochmal eben sehr wichtig, dass man die Arten von Usern, die mit diesem Content verbunden sind, die man mit diesem Content erreicht, und die Arten, wie man über diesen Content mit seinen Usern kommunizieren kann, eben smart für sich einsetzen kann. Und der wichtigste Punkt hier in meinen Augen ist eben tatsächlich den, also die Strategien, die vielleicht noch neu sind oder die möglicherweise auch ein bisschen riskant sind, also alles, was es auszuprobieren gilt, wirklich eben auf Zielgruppen auszuprobieren, wo die Wahrscheinlichkeit eines Profits oder die Wahrscheinlichkeit tatsächlich viel daraus zu lernen und mitzunehmen so hoch wie möglich ist. Und die Tatsache, dass User, die einer Facebook-Seite folgen oder die explizit nach Inhalten von bestimmten Unternehmen suchen, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, auch auf neue Motive zu diesem Unternehmen zu reagieren, hilft dabei natürlich unheimlich. Also ich kann in einem kleinen Rahmen mal einen Test machen und drei Motive oder drei Produkte oder drei Ansätze oder vielleicht sogar drei Vorteile meines Shops oder meiner Marke spielen, kann mir anschließend die Ergebnisse anschauen und kann mich dann eben basierend auf den KPIs, die für mich tatsächlich relevant sind, ob das jetzt die Klickrate ist oder ob das jetzt tatsächlich Käufe und der Return on Ad Spend ist, das muss jedes Unternehmen für sich entscheiden, aber ich kann dann am Ende der Schlussfolgerung ziehen, welches Motiv hiervon hat am besten funktioniert, womit erreiche ich meine Ziele am besten, am schnellsten und das Ganze eben anschließend nehmen und Stück für Stück immer größer machen. Und möglicherweise wird die Beobachtung halt auch mal sein, dass man in der größeren Zielgruppe oder gerade auf kaltem Traffic mit dem Gewinnermotiv der eigenen Zielgruppe weniger Erfolge hat. Das kann einfach sein, ne, weil man möglicherweise eben hier ein Motiv erwischt hat, was User am Anfang nicht so super zu schätzen wissen, sondern eben erst, wenn sie eine stärkere Bindung zu der Marke aufgebaut haben. Aber selbst das ist ja ein Insight. Selbst das ist ja etwas, was mir später zum Beispiel hilft, komplexere Retargeting-Infrastrukturen aufzubauen, weil ich eben weiß, okay, für Motiv XY ist der User am Anfang vielleicht noch nicht so super affin. Da spiele ich dann vielleicht irgendwie zwei, drei andere Argumente in den Vordergrund. Und sobald der User aber eine gewisse Bindung zu mir als Unternehmen oder als Marke aufgebaut hat, weiß ich, dass ich ihn am Ende überzeugen kann mit diesem starken Motiv, was insbesondere eben über meinen organischen Content schon ziemlich gut getestet werden konnte und jetzt hier natürlich in meinen aufwendigeren, komplexeren Werbekampagnen aufs nächste Level gehoben wird. Ich denke, das ist
Wo mir das auch gerade begegnet ist, ist bei Volvo. Volvo hat irgendwie gerade so eine Aktion, man kann jetzt Autos bei ihnen im Abo haben. Mhm. Und die haben ja eine Werbung, ein Bild, wo drauf stand, jetzt den Volvo im Abo zu dem und dem Preis. Und gerade hier, bevor wir den Podcast aufgezeichnet haben, habe ich so ein Bild im Feed gehabt, wo drin stand, ein Foto, New York, wir blicken so eine Straße runter und der Text im Bild war, bring dein Unternehmen ins Rollen. Und ich habe überhaupt, ich bin so durchgescrollt, ich meine so, was denn das, von wem ist das? Guck nur so, Sponsor, selbe Kampagne, okay, weird.
Also, ja, aber das ist wahrscheinlich richtig.
Und die testen wahrscheinlich auch, okay, wie funktioniert's mit Unternehmenskunden? Müssen wir immer unser Auto zeigen? Aus meiner Perspektive ja, weil ich habe die Werbung null gecheckt, wo die herkommt und was das bringt. Und ich glaube, ein normaler User schiebt einfach weiter. Aber auch solche Unternehmen, ich glaube auch, um da mal kleinere Unternehmen, die uns vielleicht zuhören, zu ermutigen, auch die großen Konzerne testen und probieren aus. Weil es eben, es gibt nicht den einen Content, der gewinnen wird. Und auch nicht immer gewinnen wird. Was mich hierbei mal interessieren würde, Chris, Was denkst du denn, was muss man beim Tracking so beachten, wenn ich versuche zu erfassen für mein Unternehmen, welcher Channel, welcher Content hat sich denn wirklich für mich gelohnt?
Ja, ich glaube, das ist also das ist auch nochmal wichtig, das ist nämlich vor allem dann relevant, wenn ich mehrere Sachen gegeneinander testen möchte. Sagen wir zum Beispiel, ich möchte, dass User sich auf mein Event anmelden, ja? Und ich spiele also jetzt eine Werbeanzeige und versuche mehr oder weniger Zielgruppen, die generell irgendwie das Event interessieren könnte, die aber möglicherweise mit mir als Veranstalter noch keine Verbindung haben. Also relativ kalte Zielgruppen. Auf die spiele ich jetzt eine Werbeanzeige aus. Und was mich jetzt interessiert, ist natürlich, wie viele Leute melden sich an. Ich sollte halt aber gleichzeitig mir der Tatsache bewusst sein, dass eben diese User mit mir noch nichts verbinden. Also ob die jetzt zum Beispiel dieses Event bei mir oder irgendein anderes Event bei irgendeinem Konkurrenten buchen, das kann ich vorher nicht sagen. Das heißt, ich sollte in jeder Kampagne, die ich schalte und mit jedem Post, den ich auf meiner Facebook-Fanpage oder auf meinem Instagram-Profil veröffentliche, sollte ich halt immer überlegen, ich verfolge ein gewisses unternehmerisches Ziel damit, aber was kann ich mit diesem Post lernen? Das heißt also, wenn ich einen Post veröffentliche und ich erreiche meine unternehmerischen Ziele damit nicht, dann möchte ich wenigstens am Ende dastehen und möchte sagen, ich habe dadurch trotzdem eine Information gewonnen, die ich ohne diesen Post nicht hätte gewinnen können. Sagen wir also beispielsweise, wir bleiben bei dem Beispiel, ich möchte also ein Event schalten und dieses Event kann sich für zum Beispiel Personen mit drei verschiedenen Problemen machen wir es irgendwie konkreter. Sagen wir, ich habe eine neue Art und Weise entwickelt, wie man sich besonders gesund ernähren kann und man wird damit 200 Jahre alt. So, das ist irgendwie mein USP ist mit meinem Ernährungscrashkurs wirst du 200 Jahre alt und diesen Kurs, den veröffentliche ich jetzt und da gibt's halt ein Event und da kann man sich anmelden und da kann man da hinkommen und dann geht das über ein Wochenende und da erzähle ich dir, wie du mit gesunder Ernährung 200 Jahre alt wirst. Jetzt richte ich mich hiermit an mehrere Zielgruppen. Ich richte mich zum Beispiel einerseits an Menschen, die beispielsweise verschiedene Lebensmittelunverträglichkeiten haben, für die das gegebenenfalls relevant sein könnte, weil die sich beispielsweise schon sehr mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen. Also zum Beispiel Leute, die generell laktosefreien, also Marken für laktosefreie Produkte folgen oder zum Beispiel in der veganen Community aktiv sind oder. Die Hypothese, die ich aufstelle, ist, User, die hier in dieser Zielgruppe oder dieser Zielgruppe zugehören und auf meine Werbeanzeigen reagieren, wenn ich sehe, dass das ein sehr starkes Motiv ist, dann weiß ich, dass die größte Hürde oder eine sehr große Hürde für Personen, die sich anmelden sollen, möglicherweise die Tatsache ist, dass das, was ich vorstelle, ein komplexes Rahmenwerk für die eigene Ernährung ist. Den Leuten ist das zu kompliziert, sie wollen sich mit den Regeln für ihre eigene Ernährung nicht beschäftigen. Dieses Motiv muss ich versuchen, irgendwie stärker zu spielen. Ich muss irgendwie suggerieren, dass mein Plan einfach ist, dass er ohne viel große Umstellung passieren kann und dass ich mein Leben nicht komplett auf den Kopf stellen muss, sondern dass ich den eben intuitiv in meinen Lebensablauf eingliedern kann. Gleichzeitig schalte ich aber meine Werbeanzeige auch auf die Zielgruppe, Sportler, weil ich eben sage, okay, Sportler sind besonders darauf aus, maximale Leistung zu erbringen. Und wenn ich sage, du kannst 200 Jahre alt werden, dann bedeutet das halt, dass du maximale Leistung erbringst, weil dein Körper normalerweise halt keine 200 Jahre alt wird. Nächstes Motiv, ne? Angenommen, das Ganze scheitert und die Kampagne ist für mich am Ende überhaupt nicht profitabel, aber ich sehe auf Basis dieser beiden Motive, welches Motiv funktioniert denn am Ende besser? Und ich habe was über meine Zielgruppe gelernt und ich kann später eben sagen, wenn ich 1, 2, 3, 4, 5 solcher Tests gemacht habe, kann ich eben sagen, okay, meine stärksten Motive in der Reihenfolge sind das, das, das und das. Und jetzt kann ich mit diesen Motiven, die ich getestet habe, die ich bewiesen habe, wo ich Zahlen habe, die belegen, welche Motive gut und welche schlecht funktionieren, kann ich eben in den, also in etwas komplexere Kampagnen gehen, wo zum Beispiel mehrere Motive drin sind oder gegebenenfalls sogar mehrere Motivschritte. Damit ich das bewerten kann, es ist nicht nur wichtig, dass ich mir diese konzeptionellen Gedanken vorher mache, sondern dass ich mir eben auch überlege, wie ich das erfasse. Also wie kann ich messen, ob das jetzt ein Erfolg war oder nicht. Und es ist nicht immer ein Erfolg, jetzt bei einem Event beispielsweise, dass das Event am Ende auch gebucht wird. Es kann auch ein Erfolg sein, für mich selbst zu lernen, besonders viele User klicken meine Werbeanzeige unter dem Motiv Einfachheit, minimalistisch, Simplizität. Viele Leute klicken das an. kaufen am Ende aber nicht. Und viele, wenige Leute klicken die Ad an mit, ja, hier besonders leistungsstark und mehr Power und so weiter. Aber die, die das anklicken, kaufen im Verhältnis mehr. Also hier sind mehrere KPIs für mich wichtig. Und es ist so absolut essentiell, dass ich mich eben nicht nur auf den Profit fokussiere und nicht nur am Ende sage, ich möchte hohe Klickzahlen oder ich möchte viel Geld damit verdienen, sondern dass ich halt sage, es geht mir um mein Unternehmensziel und es geht mir um diese Wissensgenerierung. Und ich habe jetzt ein ganzes Set an KPIs, die ich mir anschaue, um beide diese Ziele, also dieses Wissensziel und das Profitziel, für mich evaluieren zu können. Und nur wenn ich meine KPIs verstehe und wenn ich das entsprechend auch im Tracking berücksichtige, dann kann ich wirklich auch das Maximale aus meinen Werbeanzeigen und aus meinen organischen Posts rausziehen. Und das, würde ich halt mal behaupten, ist unabhängig davon, wie viele User jetzt eben mit den Inhalten interagieren, nach wie vor das absolute A und O. Wenn ich verstehen will, wie die User sich verhalten, wenn ich verstehen will, wie mein Content bei der Zielgruppe ankommt, dann muss ich dieses Verständnis entwickeln und muss das entsprechend in meiner technischen Infrastruktur berücksichtigen.
Also, organischer Traffic stirbt aus. Keine Panik für Unternehmen. Wir können zum einen in die Vergangenheit zurückgucken. Social-Kanäle bieten uns ein Testfeld, um alles Mögliche auszuprobieren und zu testen. Dabei ist es wichtig zu schauen, dass ich mein Tracking gut organisiert habe, dass ich verstehe, woher kommt der Traffic und welcher Content performt wirklich gut. Und als vierten Punkt, den man vielleicht aus dieser Folge mitnehmen kann, beschäftigt euch mit eurer Community und setzt euch damit auseinander. Was interessiert die wirklich? Wie könnt ihr die noch darüber hinaus an euch binden, anstatt nur Produkte mit tollen Preisen zu positionieren? Zwei Fragen, die wir jetzt aber in the show, after the show besprechen werden, sind noch, brauche ich überhaupt eine Facebook-Page? Und was ist eigentlich mit Google Shopping oder Google My Business? Lohnt sich das? Also, wen das noch interessiert, der schaltet am Montag schon wieder ein. Ansonsten hören wir uns nächste Woche Donnerstag mit einer weiteren Folge vom Podcast. Und bis dahin, keep talking about social.